Hallo zurück zu Folge 2 unseres Casual Racer Let's Codes. Wir waren in der letzten Woche dabei stehen geblieben, uns die grobe Fensterstruktur anzueignen. Wir haben nämlich jetzt eine Applikation, die schon ziemlich fetzig zwischen verschiedenen Screens hin und her navigiert. Nämlich, eigentlich mit einer direkten Überblendung. Wir haben ein Hauptmenü. Wir können ein bisschen hin und her navigieren, ebenso mit Backbutton. Ein Optionsscreen haben wir. Einen Exit-Knopf. Das sind so die wichtigen Hauptnavigationspunkte, die wir uns gewünscht haben. Heute wollen wir uns ein bisschen um das Game Design kümmern. Und Game Design ist jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen. Wir machen erstmal ein simples Modell und überlegen uns dann, was denn der Casual Racer oder das Spiel oder der Player überhaupt machen können soll. Gut, wie gesagt, diese heutige Folge ist wieder 20 Minuten lang. Wir versuchen das Game Design zu machen. Außerdem möchte ich euch gerne zeigen, wie Game Loops funktionieren. Also der ein oder andere kennt vielleicht WPF und weiß, das ist eher so eventgetrieben. Also es passieren erst Dinge, wenn der User irgendwas tut. Button drücken zum Beispiel oder ähnliches. Spiele funktionieren aber da ein bisschen anders. Spiele brauchen ständig in irgendeiner Form Bewegung. Da sind Dinge, rollen und bewegen sich, obwohl der Spieler gar nichts tut. Das heißt, darauf müssen wir reagieren. Wir müssen aber trotzdem auch auf die User-Eingabe reagieren. Auch das gucken wir uns an. Und wir brauchen ein Game-Modell. Und Game-Modell heißt in dem Fall, so wie wir es aus klassischen Business-Applikationen oder von WPF-Applikationen kennen, wir brauchen ein Modell. Und das Modell bildet dann die Welt ab, wie wir sie im Spiel dann nachher verwenden. Und ich denke, damit fangen wir auch an. Um ein Modell zu erstellen, das sortieren wir mal so ein bisschen in einen eigenen Ordner ein. Nenne ich erschreckenderweise einfach mal Model. Und unser Modell besteht jetzt erstmal aus einem simplen, weiß nicht, wie ich es nennen soll, Game einfach. Also ich will es jetzt gar nicht überkomplizieren. Wir brauchen ein Modell, das die gesamte Game-Berechnung irgendwie übernimmt. Ob Game der richtige Ausdruck dafür ist, das sehen wir später. Wir können ja refaktorisieren. Und was hat so ein Game? Ich mache das alles mal internal, einfach damit das gut weggekapselt ist. Ein Game hat, sagen wir mal, verschiedene Player. Und die Player haben wir bisher noch nicht drinnen. Die erzeuge ich auch als eigene Klasse. Player. Und so ein Player. So, jetzt überlegen wir mal, was der so haben müsste. Oder machen wir es erstmal ins Game rein. Ein Game verfügt, und ich mache jetzt einfach absichtlich keine großen Kapselungen. Wir machen erstmal alles so einfach wie möglich, damit wir möglichst schnell auch wieder refaktorisieren können, falls das notwendig sein sollte. Also wir geben hier einfach mal eine Liste von Playern rein. Das instanzieren wir mal im Konstruktor, einfach damit das alles schon mal erledigt ist. Und der Player selber, da müssen wir uns jetzt überlegen, was wir da so brauchen. Der Player selber, wir wollen ein kleines Auto haben. Das wird ein kleines Racing Game. Das heißt, unser Player hat auf jeden Fall schon mal eine Position. Wir nutzen die Position dann später, um die ganze Sache in unseren Formularen anzugeben. So, das Game selber braucht erstmal auch noch nichts. Also keine Sorge, wir erweitern das noch gleich irrsinnig weit. Ich will nur mit ganz, ganz simplen Sachen anfangen, sodass wir das Modell so erweitern, wie wir es dann halt nachher tatsächlich brauchen. Gut, wie machen wir weiter? Wir haben jetzt ein Modell. Das ist ein super simples Modell, wie gesagt. Und würden jetzt gerne mal, ich mache das hier mal alles zu, auf unserer Spieleseite, das ist die Gamepage hier, das Spielfeld zeigen. Und ich würde das kapseln gerne, um auch gleich ein bisschen das Ganze strukturierter anzugehen, in einem User Control. Das User Control nenne ich jetzt einfach mal Game Control. Das Game Control tut nichts anderes, als das Spielfeld zu kapseln und die Spielelemente reinzubringen. Das scheint jetzt alles im Moment noch so ein bisschen übertrieben zu sein, aber das macht alles Sinn später, wenn wir kompliziertere Sachen haben. Ich mache mal Dark Gray, ist nämlich so eine Straßenfarbe. Im Game Control werden wir ein weiteres Spielelement oder ein weiteres Element reinnehmen. Wir benutzen einen Border dafür. Border, dem gebe ich mal eine fixe Breite und Höhe, einfach damit man den sieht. So, den Border gebe ich auch eine Background Color, nämlich Red. Das wird ein Sportwagen, ein roter Sportwagen. Und der ist jetzt erstmal hier. Standardmäßig werden solche Sachen vom Alignment her zentriert, also Border standardmäßig, weshalb wir das ganze Ding mal Horizontal Alignment nach links oben schaffen. Vertical Alignment top. Und die ganze Transformation, also die Bestimmung der Mitte und allem drum und dran, also die Bewegung des Fahrzeugs, also das ist jetzt unser gedachtes Fahrzeug, das machen wir üblicherweise nicht mit den Properties, wie wir sie hier normalerweise zum Alignen von Controls nehmen, sondern wir nutzen was ganz Tolles hier unten. Das kann man jetzt leider wegen meinem Bild nicht sehen, das ist ein bisschen doof. Ich blende mich mal ganz kurz aus, damit ihr seht, was ich meine. Es gibt in den Properties einen kompletten Themenbereich Transform. Und Transform erlaubt die Transformation des Objektes auf Grafikkarten- oder Shader-Ebene. Und da gibt es diese Transform Group. Und die Transform Group gruppiert verschiedene Transformationsmechanismen zusammen in eine Transformation. Warum wir das brauchen, sieht man gleich. Ich mache das mal hier nach oben. Die Translate-Transformation ist wie gesagt die, die uns um die Positionierung des Ganzen bringt. Das heißt, wenn ich hier 100, 100 für X und Y eintrage, dann taucht dieses Rechteck an der Position 100, 100 auf, obwohl wir es eigentlich links oben aligned haben. Dann gibt es die Rotate-Transformation. Die nutzen wir für eine Drehung. 90 wäre jetzt doof, 45 mache ich mal. Damit kann ich das Ding hier drehen und das ist automatisch auch unsere Rotation des Fahrzeugs, also die Fahrzeugausrichtung, wenn man nach rechts lenkt, dass das Fahrzeug dann rechts abbiegt quasi. Das sind die beiden Transformationen, die wir brauchen. Skew und Scale brauchen wir nicht. Erstmal noch nicht. Deshalb nehme ich die mal kurz einfachheitshalber raus. Und damit können wir im Prinzip schon arbeiten. Das Geile an der Sache ist jetzt, dass wir das Zeug hier per Data Binding an die eigentlichen Model-Informationen binden können. Das haben wir noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt. Wer schon mal Datenmodelle gebaut hat, der weiß, wir müssen den Modellen sowas mitgeben wie ein I Notify Property Changed Interface, das uns nämlich ein Interface zur Verfügung, Event zur Verfügung stellt, das heißt Property Changed. Und das erlaubt der View, die wir gleich daran binden werden, zu erkennen, dass sich die Position beispielsweise geändert hat. Was ich gemacht habe, ich habe im Prinzip dieses implizite Property Definition Zeugs, ihr habt es ja gesehen, Get und Set, ausformuliert, damit wir hier diesen Property Changed Event aufrufen können, sollte sich die Position geändert haben. Und das ist das Praktische, weil jetzt können wir nämlich Folgendes machen: Wir können hier drinnen in das Game Control den Data Context nutzen. Das werden wir einfach setzen auf der Game Page. Also machen wir das doch gleich mal. Wir haben ja die Game Page definiert. Schauen wir uns mal den Code an. Hier drinnen die Game Page, da werden wir jetzt einfach nochmal ein Game Model einfügen. Game Game. Ich mache einfach mal ein neues Game. Das heißt, der Spieler fängt immer wieder bei 0 an. Das können wir später ordentlich initialisieren. Aber nachdem das Control definiert wurde, können wir den Data Context hier einfach auf das Game setzen. Und der Data-Kontext wird ja üblicherweise vererbt, wenn er nicht überschrieben wird unterwegs. Das bedeutet, unser Game Control, das jetzt gerade auf unserer Game Page liegt, hat die Referenz auf das Ding hier. Jetzt habe ich aber, glaube ich, sollte ich hier mal ein bisschen eine Verbesserung machen. Im Moment haben wir nämlich hier eine beliebige Liste von Playern. Das würde ich gerne hier erstmal umformulieren in konkrete Player. Ich nenne es einfach mal Player 1, weil wir eventuell Schwierigkeiten kriegen mit der Auflistung erstmal, solange wir mit einer flachen Liste arbeiten. Das heißt, ich ändere das hier mal kurz auf ein flaches Property. Theoretisch auch mit Property Changed und so, aber da wir das einmalig setzen, ist das hier nicht zwangsläufig notwendig, weil es verändert sich ja nichts. Und in unserem Game Control sollten wir jetzt die Möglichkeit haben, hier einfach per Binding das Ganze auf den Player 1. Ah, das haben wir ja noch gar nicht. Sehe ich gerade. Moment, Player. Und da sehen wir wieder, ich habe eine Direction eingeführt. Direction ist einfach die Blickrichtung des Spielers. Man muss jetzt ein bisschen darauf achten, wenn man in der Spieleentwicklung unterwegs ist und so Sachen wie Cosinus und Sinus verwendet, dann ist man oft im Bogenmaß unterwegs. Das heißt, diesen typischen Einheitskreis auf 0 bis 2 Pi. Als komplette Umdrehung. WPF arbeitet hier aber mit Gradangaben. Das heißt, 45 Grad ist ein Achtelkreis, 90 Grad Viertel und so weiter und so weiter. Da müssen wir später aufpassen, dass wir das nicht falsch machen. Aber das kriegen wir jetzt schon hin. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben. Binding Player 1 Position X. Und hier arbeiten wir mit Player 1 Position. Eigentlich können wir hier mit Path arbeiten. Ups. So, und das müsste jetzt eigentlich schon funktionieren. Wir sehen nur leider noch nichts, weil der Input noch nicht funktioniert. Es gibt jetzt mehrere Arten, den Input abzugreifen. Einerseits könnten wir theoretisch, ich erkläre gleich, warum wir das nicht tun, vom Control auf bestimmte Events reagieren. Ich habe mein Bild rausgenommen, das muss ich gleich nochmal reinmachen. Also ihr seht hier unten eine ganze Latte von möglichen Events und hier gibt es so Sachen wie Is Keyboard, was brauchen wir denn? So Sachen wie Key Down, ja genau, Key Down, Key Up. Und mit der Maus, Focus, Maus Move, Maus Down, solche Sachen. Die könnten wir direkt in dem Control abgreifen. Das hat nur einen kleinen Haken. Das Problem ist, dass die Controls diese Events nur dann kriegen, wenn sie auch einen Fokus haben oder zumindest auf dem Fokuspfad zum Root-Event, zum Root-Element liegen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Button in unserem Control wäre, der den Fokus hat, dann kriege ich die Events durchgebubbelt, so heißt das, durch unser Control. Aber wenn wir nicht den Fokus haben, und das ist bei einem nicht fokussierbaren Control, wie wir es im Moment haben, leider immer der Fall, dann kriegen wir diese Events nicht immer zuverlässig. Weshalb wir einen anderen Trick hinnehmen, nämlich wir greifen diese Events direkt vom Fenster ab, sodass wir sicher sein können, dass wir die auf jeden Fall alle kriegen. Das machen wir, weiß noch nicht genau wo. Ich würde es jetzt mal anfangen, im Code des Controls zu machen. Man muss dann natürlich aufpassen, dass wir die Events dann entsprechend auch wieder raushängt. Das sind die beiden, die ich jetzt erstmal benutze. Mit der Maus mache ich noch gar nichts. Ich will jetzt erstmal nur die Pfeiltasten abgreifen, um dem Spiel in irgendeiner Form ein bisschen Action mitzugeben. Und das ist im Moment auch der Moment, wo ich feststelle, dass das mit dem Modell noch nicht so ganz smart ist. Lasst uns das ein bisschen anders machen. Lasst uns das irgendwie zentralisieren. Das heißt, ich möchte hier eine SetGameModel. Oder wir machen es noch besser, wir erzeugen das Game-Model hier drin. Erstmal. Ich bin mir mit der Struktur da noch nicht so ganz sicher, aber das wächst dann einfach. Das nehmen wir hier aus der Game-Page raus und machen es in unser Game-Control rein. Da sind wir. Das macht auf den ersten Blick erstmal mehr Sinn. Ob das die ideale Art ist, weiß ich noch nicht. So, also wir haben jetzt hier dieses Key-Up, Key-Down. Und jetzt können wir uns überlegen, wie wir mit diesen Informationen umgehen. Also hier drin kann ich jetzt auf die Key-Events zugreifen. Da habe ich dann das Property Key und kann dann hier eine Enumeration von allen verfügbaren Keys abgreifen. Und das wäre dann halt einfach der Up-Key. Steht dann auch schon die Beschreibung der Up-Arrow-Key. So, machen wir das hier mit Bild. Und damit können wir arbeiten. Allerdings müssen wir das noch irgendwie verarbeiten. Und jetzt gibt es noch was ich euch unbedingt noch vorstellen muss. Das ist ein Mechanismus, der heißt Timer, den kennt ihr bestimmt schon. Das ist ein Mechanismus, den man in der Spielentwicklung sehr oft einsetzt, um fortlaufende Bewegungen zu berechnen. Also da ist es eben nicht so, dass man auf Events reagiert wie ein Key Up oder Key Down, sondern man hat permanent einen Tick, nenne ich es mal, der bestimmte Dinge berechnet. Und den Tick simulieren wir normalerweise in einer typischen Game Loop, so heißt das. Das ist im Prinzip eine While-True-Schleife, die nichts anderes tut, als fortlaufend, und zwar in jedem Frame, eine Methode aufzurufen, die die neuen physikalischen Berechnungen durchführt. Und deshalb brauchen wir hier auch. Unser Game Control kriegt nämlich einen Dispatcher-Timer. Dispatcher-Timer. Es gibt grundsätzlich jede Menge verschiedene Timer-Möglichkeiten. Also aus dem Framework selber kommen bestimmt 2 oder 3 verschiedene Arten, Timer zu implementieren oder zu nutzen. Also Installationen quasi, die uns regelmäßig zu bestimmten Zeitabständen ein Event geben. Der Dispatcher-Timer ist deshalb so praktisch, weil er uns Events gibt, die in den UI-Thread eingehäkelt sind. Das heißt, die Events kommen im UI-Thread. Und das ist ganz wichtig, weil wir nämlich in unserem Game-Model das UI direkt beeinflussen. In diesem Tick müssen wir jetzt dafür sorgen, dass unser Game-Model, das wir haben, die Simulation durchführt. Das ist es auch schon. Das heißt, unser Game-Model hat üblicherweise sowas hier. Eine Methode, die heißt Update. Und in der Update-Methode rufen wir verschiedene Dinge auf. Also hier wird die physikalische Berechnung gemacht und in unserem Fall auch die Fortbewegung des Players. Und deshalb braucht der Player auch eine Update-Methode. Void Player. Ach Quatsch, was mache ich denn? Update. Und hier drinnen würden wir die Interaktion des Spielers irgendwie verarbeiten. Machen wir das mal kurz. So, und das sind so die Flex, die ich quasi setze, um zu demonstrieren, dass wir halt gerade nach links fahren, nach rechts fahren. Das ist quasi das Äquivalent zu den Pfeiltasten. Und die Pfeiltasten, die holen wir ja hier in unserem Game Control ab. Ups. Game Control. Und das ist im Prinzip das, was hier drin passieren sollte. Da mache ich jetzt mal kurz die Update-Methode rein. Da fehlen noch ein paar Infos. Aber hier würde ich auf die typischen Keys reagieren. Ja, und damit setze ich die Flex und kann jetzt hier innerhalb des Players darauf reagieren. In der Update-Methode idealerweise. Das heißt, hier mache ich so Sachen wie if wheel left, dann mache ich die Direction minus gleich 5. Vorsicht, das ist noch nicht die richtige Lösung. Ich will es nur kurz demonstrieren, wie das hier funktioniert. Direction plus gleich 5. So. So im Groben. Das heißt, in jedem Update würde ich um 5 Grad nach rechts oder nach links verdrehen, je nachdem, ob jemand den Knopf gedrückt hat. Jetzt gucken wir mal, ob das grundsätzlich funktioniert. Start Game. Hier sind wir. Und das funktioniert leider noch nicht. Müssen wir mal gucken, warum. Ja, ich habe einen Fehler gefunden. Ja, war natürlich super offensichtlich. Ich habe ja das Game-Modell hier ins Game-Control umgezogen. Was ich aber ganz vergessen hatte, ist, den Data-Kontext zu setzen. Das war das Problem gerade. Wenn wir das Spiel jetzt starten, dann haben wir unser kleines Rechteck da oben und wenn ich jetzt die Pfeiltasten drücke, dann bewegen die sich entsprechend. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Wir wollen, dass wir das Auto drehen können. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Zeit ist ein bisschen knapp, aber ich beeile mich einfach. Neben dem Dispatcher-Timer gibt es nämlich noch eine Sache, also kurz erklären, warum wir das machen. Der Dispatcher-Timer hat zwar diesen Intervall, der Intervall muss aber nicht exakt diese Millisekundenanzahl haben. Der kann ein bisschen abweichen, plus minus, je nach, da gibt es ein paar Parameter. Einerseits die Auslastung des Systems natürlich, ist der Rechner ausgelastet, kann es schon sein, dass der Timer hin und wieder mal ein Delay kriegt. Außerdem der Umstand der Tatsache, dass der Timer alles in den UI-Thread einhängt, kann natürlich dazu führen, dass der Event erst ein bisschen später abgearbeitet wird, weil es letztendlich eine Message-Queue ist. Da wird das eingereiht und irgendwann ausgeführt. Und das ist der Grund, warum wir noch einen kleinen Mechanismus brauchen, nämlich die Stopwatch. Die Stopwatch ist eigentlich für Diagnostikzwecke gedacht, Systems Diagnostics, das ist der Namespace dazu. Die Stopwatch erlaubt uns das Messen von Zeit in sehr, sehr genauen Schritten. Also wer glaubt, dass Daytime der richtige Mechanismus ist, um Millisekunden zu messen, schlechte Idee. Stopwatch ist dein Ding. Das ist der Mechanismus, womit man sehr, sehr zuverlässig die Zeiten messen kann. So, Stopwatch, wir machen vielleicht mal zwei verschiedene. Total Watch nenne ich es mal. Weil wir nämlich jetzt mit den Stopwatches die Uhrzeiten, also die Zeitdifferenzen zwischen den einzelnen Update-Calls ausrechnen können. Elapsed Watch. Das sind die beiden Mechanismen, die wir nutzen wollen. Wir wollen nämlich in Tick einerseits die Total Watch mitgeben. Da gibt es dieses Elapsed und Elapsed ist eine Timespan, die uns sehr, sehr genau verrät, wie viel Zeit vergangen ist. Und dann wollen wir die von Elapsed auch noch haben. Elapsed, Watch, Elapsed. Und diese beiden Informationen erlauben uns dann innerhalb der physikalischen Berechnung, das möglichst exakt auf die Zeitdifferenz zu machen. Weil sehr, sehr viele Angaben, wer ein bisschen in Physik aufgepasst hat, Geschwindigkeitsangaben und ähnliches sind immer pro Sekunde und nicht pro Frame und nicht pro irgendwas, sondern pro Sekunde. Und so können wir dann schön mit den vergangenen Zeiten ausrechnen, wie viel jetzt sich das Auto bewegt hat. Gut. Das müssen wir natürlich hier noch ein bisschen einbauen. Können wir nämlich hier das Ganze mit durchgeben und können jetzt hier das da in Abhängigkeit davon machen, wie schnell sich das Auto denn drehen kann. Das können ja verschiedene Eigenschaften sein. Deshalb mache ich jetzt mal Folgendes. Elapsed in dem Fall, weil mit Elapsed kriegen wir raus, wie viel vergangen ist seit dem letzten Update. Da können wir sowas wie Total Seconds rausholen und das dann multiplizieren mit der Drehgeschwindigkeit pro Sekunde. Ich weiß nicht, was da gut ist, das müssen wir ausprobieren. Das Problem ist, das da ist jetzt ein Double, das müssen wir mal kurz in ein Float umwandeln. Dasselbe machen wir hier unten auch nochmal. Nur eben Plus, genau. Und damit haben wir ein bisschen akkuratere Berechnung der ganzen Geschichte. Die müssen natürlich gestartet werden, die guten. Total Watch, Start und Elapsed Watch. Außerdem Start. So, Jetzt sieht das besser aus. Restart. Jetzt aber. Jetzt haben wir's. Ja, das sieht besser aus. Jetzt kriegen wir halt auch realistische Werte raus. Genau, die Bewegung bleibt scheinbar gleich, aber jetzt haben wir eine akkuratere Berechnung. Wenn jetzt mal irgendwo zwischendrin ein Hänger drin ist, dann wird das kompensiert dadurch, dass der Update halt einfach ein bisschen später aufgerufen wird und dadurch das Auto sich aber trotzdem so weit dreht, wie es sich hätte drehen müssen in der Zeit, die vergangen ist. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein wieder. In der nächsten Folge gucken wir, dass das ein bisschen grafisch anspruchsvoller ist und machen vielleicht nochmal ein paar Texturen rein, gucken, wie das ganze Skinning in WPF funktioniert, um dann auch ein bisschen mehr Action reinzubringen. Ich wünsche einen schönen Tag, einen schönen Montag. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu Casual Racer in Folge 3 dann.